Hier ist der Kontrafunk, die Stimme der Vernunft.
Herzlich willkommen im Lehrerzimmer der neuen Sendung hier bei uns im Kontrafunk. Das Thema Mobbing ist ein großes und schnell wachsendes Problem an unseren Schulen. Das ist jedenfalls der Eindruck, der sich einstellt, wenn man die Publikationen in der Presse und in anderen Medien verfolgt. Tatsache ist, dass an Schulen immer schon gemobbt wird. Ob heute mehr als früher und was wir als Eltern, Lehrer und vielleicht auch als Betroffene gegen Mobbing tun können, dieser Frage wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Und dabei kann uns Christel Schlepfer helfen. Sie ist nämlich Expertin in diesem Feld. Sie ist ehemalige Gymnasiallehrerin und arbeitet heute als selbstständige Beraterin und Betreuerin im Bereich Mobbing und Mobbingprävention. Sie ist Gründerin und Inhaberin der Beratungsstelle Edu Family in Winterthur und doziert unter anderem am Institut Alfred Adler in Paris. Herzlich willkommen, Frau Schlepfer.
Ganz herzlichen Dank.
Fangen wir mal ganz vorne mit der Begriffsklärung an. Lässt sich denn der Begriff Mobbing eindeutig definieren? Weil Kinder und Jugendliche tragen ja permanent irgendwelche Streitigkeiten aus. Sie müssen ihren Platz in der Gruppe finden. Und oft stellt sich dann im konkreten Fall die Frage, was ist normale Feststellung der Rangordnung und ab wann handelt es sich um Mobbing?
Ich denke, da ist es einfach ganz wichtig, dass wir Streit und Rangeleien und den Kampf um Platz ganz, ganz deutlich trennen von Mobbing. Es gibt wirklich einen großen Unterschied diesbezüglich, dass Mobbing wirklich ein Verletzen, ein Beschämen, ein Demütigen, ein Kleinmachen einer Person ist. Es ist sehr, sehr stark personenbezogen. Und das andere, da geht es um, wer hat Recht, wer hat mehr, wer hat zuerst, wer hat eben den obersten Platz und so weiter. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also es ist wirklich bei Streitigkeiten, und Kinder lernen auch sehr, sehr viel durch das Streiten. Streiten ist wichtig, auch für die Entwicklung von Sozialkompetenzen. Und Kinder lernen dabei eben auch, sich durchzusetzen, Kompromisse zu schließen und auch wirklich vielleicht mal irgendwie nachzugeben, sich zu versöhnen und so weiter. Bei Mobbing ist das überhaupt nicht der Fall. Bei Mobbing geht es wirklich darum, jemanden fertig zu machen. Und das kann schon ganz, ganz klein anfangen mit Hänseln und Auslachen und so weiter. Und wenn das immer die gleiche Person betrifft, ja, immer wieder dieselbe Person systematisch und mehrere gegen diese eine Person, dann sprechen wir von Mobbing-Tendenzen, die sich dann wirklich zu einem richtig großen, bösartigen Mobbing entwickeln.
Nun ist das Thema jetzt ja gerade sehr präsent in den Medien und da gewinnt man natürlich aus journalistischer Sicht den Eindruck, dass es sich irgendwie auch um ein Modethema handelt. Ist das richtig oder hat die Zahl der Mobbingfälle wirklich zugenommen?
Die Zahl der Mobbingfälle hat insofern zugenommen, weil natürlich die Erweiterung durch das digitale Feld eben auch vorhanden ist. Darum können wir wirklich davon sprechen, ja, es hat zugenommen, weil in der Cyberwelt das viel einfacher ist, sich da hinter den Bildschirm zu verstecken und zu mobben. Ja, also man braucht da gar nicht irgendwie großmutig zu sein. Und es ist dann ständig und rund um die Uhr und man erreicht die Personen überall. Und dadurch können wir wirklich sagen, ja, es hat zugenommen, obwohl eben früher auch schon gemobbt wurde, ja. Aber es hat das natürlich potenziert durch die Cybermöglichkeit, ja. Und das Wort, also Mobbing, halt inflationär benutzt wird, das höre ich immer wieder. Und es ist auch tatsächlich so, dass manchmal Eltern auf Schulen zugehen und sagen, mein Kind wird gemobbt. Also sagen wir mal zum Beispiel, ein Kind kommt nach Hause und sagt, ich werde ausgegrenzt, ja. Und ich werde gemobbt. Und die Eltern rennen dann gleich zur Schule, bevor sie überhaupt eruiert haben, ist es wirklich Mobbing? Wird mein Kind ausgegrenzt oder fühlt es sich ausgegrenzt? Ja, das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich kann mich natürlich jederzeit ausgegrenzt fühlen, weil ich gerne irgendwie Fußball mitspielen möchte und die anderen Schüler lassen mich nicht. Oder ich würde auch gerne an einem Mittwochnachmittag mit den anderen Kolleginnen auch abmachen können. Die fragen mich nicht und so weiter, da fühle ich mich vielleicht ausgegrenzt, werde dann aber nicht gemobbt. Mobbing ist wirklich etwas Aktives. Es ist ein aktives jemanden außen vor lassen, ausgrenzen, immer wieder nur dieselbe Person, ja, betreffend. Und das zeigt sich dann auch in verschiedenen Settings. Ja, dann ist es nicht nur irgendwie im Fußball auf dem Pausenplatz, sondern dann ist es auch in der Gruppenarbeit, im Klassenzimmer, es ist das Augenrollen, es ist das Auslachen, Ausgrenzen und so weiter, ständige Bemerkungen und so weiter. Das zeigt sich in ganz verschiedenen Settings, ja, und betrifft immer die gleiche Person.
Offensichtlich ist nun um das Thema Mobbing ein beachtlicher Markt auch entstanden an Beratungen, an Vorträgen und an Coachings. Einige Berater verdienen nun aber nicht daran, dass sie die Probleme lösen, sondern eher in die Länge ziehen und verkomplizieren. Wie schätzen Sie denn den Beratermarkt beim Mobbing ein? Wie seriös ist der?
Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich denke, auch der Ansatz ist ganz entscheidend, ja. Und ich selber arbeite holistisch, also wirklich ganzheitlich. Das heißt, ich betrachte das ganze System und darüber hinaus, ja. Das heißt, ich würde nie mich nur darauf konzentrieren, aha, Ihr Kind wird gemobbt. Gucken wir doch, dass wir da die Resilienz stärken und ein bisschen Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen wieder boosten. Vielleicht noch ein paar schlagfertige Wörter beibringen, damit das Kind dann irgendwie neu auf die Täter, Täterinnen irgendwie reagieren kann. Das ist absolut nicht genügend, ja, das ist Symptombekämpfung. Und es ist wirklich wichtig, wenn wir da nachhaltig etwas verändern wollen, dann müssen wir das ganze System betrachten, dann müssen wir eben auch schauen, wer ist involviert, hat das betroffene Kind Geschwister, wie reagieren die Eltern, überreagieren sie, hat vielleicht ein Elternteil sogar selber eine Mobbing-Erfahrung, ja, und überreagiert da in diesem Moment aggressiv oder mit Ängsten und so weiter. Ist es wirklich so schlimm, wie die Eltern das beschreiben, oder ist es eigentlich die große Sorge der Eltern selbst? Ja? Welche Elemente spielen da mit rein? Haben wir ein Geschwisterkind in einer anderen Klasse, in einer unteren Klasse? Ist es auch betroffen? Haben wir ein klassenübergreifendes Mobbing? Wie ist die Lehrperson auf das Kind zu sprechen? Hat es irgendwie Vorbehalte, um das ganze Mobbing zu lösen? Hat die Schule überhaupt schon etwas angefangen? Hat sie was unternommen? Und was hat sie unternommen? Meistens gibt es auch Schulen, die das Ganze noch verschlimmen, weil sie es falsch angehen, ja, weil sie das Ganze wie eine Konfliktsituation lösen und dadurch potenzieren, verschlimmern, ja, und verschärfen, weil Mobbing auf keinen Fall so gelöst werden darf, à la Mediation, ja, zwischen Opfer und Täter. Ja, das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die man stellen muss, um zu sehen, okay, wo setzen wir an? Und haben wir zum Beispiel, es gibt Beratungen, die gehen dann in die Richtung, dass die Eltern einfach in Granit beißen mit ihrer Situation und die Schule einfach nichts macht oder die Schule einfach behauptet, das ist kein Mobbing, das ist ein Konflikt, ja, und es ist ganz, ganz, ganz klar Mobbing, ja, und dann muss ich dann gucken, wie gehen wir davor? Wollen wir einen runden Tisch organisieren? Und so weiter und so weiter. Jeder Fall ist anders und das ist ganz wichtig, dass wir nicht formelhaft vorgehen, also Beratungsstellen, die da formelhaft vorgehen und einfach so ihr Programm durchlaufen, sehe ich nicht als effizient. Ja. Es ist wirklich ganz entscheidend, dass wir jeden Fall individuell betrachten und gucken, haben wir da ein aktives Opfer, haben wir ein passives Opfer, je nachdem braucht es ganz andere, unterschiedliche Unterstützung und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele Elemente, die berücksichtigt werden müssen. Und dann kommt es auch darauf an, was haben wir für eine Beratungsstelle? Arbeitet die nur mit den Eltern? Arbeitet die nur mit den Kindern? Arbeitet sie auch mit der Schule? Hat sie irgendwie auch einen pädagogischen Background oder nur einen psychologischen Background? Und das sind ganz, ganz viele wichtige Elemente, die da mit reinspielen, um zu sehen, wie können wir da vorgehen.
Jetzt haben Sie die Rolle der Schulen bereits angesprochen. Das deutsche Bundesland Brandenburg hat im August dieses Jahres ein Landeskonzept zur Bekämpfung von Mobbing und Cybermobbing vorgelegt, das an bestehende Maßnahmen zur Gewaltprävention anknüpft. Da sollen unter anderem ein neues Konzept mehr Bewusstsein für die Dynamik und für die Prozesse schaffen, die Mobbing und Cybermobbing begünstigen. Das hat Bildungsminister Steffen Freiberg gesagt. Müssen denn Schulen überhaupt noch auf die Problematik Mobbing hin sensibilisiert werden?
Auf jeden Fall. Ich erlebe immer wieder Schulen, die sagen, bei uns haben wir gar kein Mobbing. Ja, also wenn die Eltern kommen und sagen, ihr Kind sei von Mobbing betroffen und die Schule einfach per se antwortet, wir haben gar kein Mobbing bei uns an der Schule, oder dann eben Mobbing so angeht, wie wenn es sich um einen Konflikt handeln würde. Ja, ich zeige das so auf, dass wenn wir Opfer und Täter einander gegenüberstellen, dass das sehr, sehr problematisch ist, weil wir das ganze System nicht mit berücksichtigen. Mobbing ist nur dann möglich, wenn wir eben auch Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die das billigen, indem sie schweigen. Ja, das ist übrigens für die Opfer das Allerschlimmste, dass sie sehen, dass ihre Kollegen sie überhaupt nicht unterstützen, und das ist wie ein Verrat. Ja. Und das sind sogenannte Möglichmacher, die Mitläufer und die Zuschauer, indem sie das Täterkind dabei unterstützen. Ja, Aufmerksamkeit geben, Macht geben, Kontrolle ermöglichen und so weiter. Also das Täterkind ist nicht allein verantwortlich in der ganzen Sache. Und deshalb müssen wir das Ganze als Gruppenphänomen angehen, und das machen viele Schulen nicht. Ja, also wenn sie es als Gruppenphänomen angehen, dann gehen sie vielleicht in die Klasse rein und sagen, boah, wir haben da einen Mobbingfall, den müssen wir besprechen. Und das ist ebenso kontraproduktiv, weil ganz viele Involvierte in die Rechtfertigung gehen und sich verteidigen und meinen, ja, das sei doch nur ein Spaß gewesen, oder das Opfer ist ja selber schuld, dass es so reagiert, wie es reagiert und so weiter. Das ist auch nicht hilfreich. Es ist wirklich ganz, ganz entscheidend, dass man mit sehr viel Fingerspitzengefühl da reingeht, möglichst indirekt arbeitet, metaphorisch arbeitet, guckt, was haben wir da für einen Fall, dass es nicht eine einzige Lösung oder eine einzige Formel gibt für Mobbingfälle, sondern je nach Fall. Ja, je nach Fall. Es gibt Fälle, in denen wir Eltern haben, die mit involviert sind, die mitmobben, im Klassenchat mitmobben, ja, da kann ich nicht mit einer einzigen Formel das Ganze lösen. Und deshalb müssen die Schulen wirklich sensibilisiert werden und geschult werden und eine breitere Sicht des Ganzen haben.
In der Schweiz sind da bereits erste vielversprechende Ansätze zu beobachten. Immer mehr Primar-, also Grundschulen in der Stadt Basel, stellen die Klassen nach 3 Jahren neu zusammen. Dadurch sinkt die Zahl der Mobbingfälle. Andererseits werden stabile Beziehungen auseinandergerissen. Was halten Sie denn von solchen Maßnahmen?
Ich denke, so diesen Klassenwechsel hat es schon immer gegeben. Ja, also selbst zu meiner Zeit als Schülerin, nach den ersten 3 Grundjahren Primarschule ist man dann in die Mittelstufe gekommen. Da gab es einen neuen Lehrer, da gab es dann auch eine neue Klassenzusammensetzung. Das ist nicht spezifisch auf Mobbing zurückzuführen, dass man da aus Mobbingpräventionsgründen die Klassen dann neu bildet. Ja. Und es gibt Kinder, die, egal welche Konstellation der Klasse da vorhanden ist, immer wieder Opfer sind. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das genau unter die Lupe nehmen, weil da handelt es sich meistens um aktive Opfer, die da nochmal ganz andere Unterstützung benötigen.
Das ist ja eine spannende Wortwahl, aktive Opfer. Gibt es denn sowas wie Opferpersönlichkeiten und auch Täterpersönlichkeiten beim Mobbing?
Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Nein, so würde ich das nicht behaupten. Also Täterpersönlichkeiten, ich würde einfach sagen, dass Täter, Täterinnen einfach kompensatorisch reagieren aus einem Minderwertigkeitsgefühl heraus. Und Minderwertigkeitsgefühl heißt nicht, sie sind minderwertig, sondern sie fühlen sich minderwertig in irgendeiner Form. Ja, also das kann sein aus einer Geschwistergeschichte zu Hause, aus einer sehr strengen Erziehung oder einer sehr vernachlässigen, verwöhnenden Erziehung. Das kann unterschiedliche Gründe haben, ja, aus Neid und. Und dann kompensatorisch reagieren und dadurch durch das Mobbing dann das betroffene Kind wirklich runterdrücken und dadurch eben Macht erlangen, Macht, Kontrolle, Aufmerksamkeit, je nachdem, was das kompensatorische Verhalten für ein Ziel hat. Und bei den Opfern ist es auch so, man weiß heute, dass jeder Opfer werden kann. Also es gibt nicht irgendwie das typische Opferkind, das vielleicht irgendwie ein bisschen schüchtern ist und schlechtes Selbstwertgefühl hat und deshalb Opfer wird, sondern jeder kann Opfer werden. Und das kann irgendwie ein Schüler sein, der sogar beliebt war und vielleicht ein bisschen besser ist in der Schule als andere. Und da kommt so eine Neidsituation, oder ich habe auch schon mal in meinen Klassen erlebt, dass eine Schülerin der anderen Kollegin den Freund ausgespannt hatte. Und da ist natürlich aus der Racheaktion eine wirklich böse Mobbing-Situation entstanden. Und da gibt es so viele Gründe. Und es gibt nicht irgendwie das typische Täterkind oder Opferkind. Aber Es gibt die passiven und aktiven Opfer, und die passiven, die reagieren ganz anders. Das heißt, sie erdulden das Ganze, sie reagieren nicht auf die Gemeinheiten und die Drohungen und so weiter, weil sie erhoffen, dass sie durch dieses Nicht-Reagieren einfach die Täter und Mitläufer nicht provozieren. Also sie wollen auf keinen Fall provozieren und erhoffen sich, dass es einfach aufhört. Ja? Bei den aktiven Opfern ist das anders. Die werden oft von der Schule gar nicht als Opfer erkannt. Die werden meistens als, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Problemschüler gesehen, weil man das Gefühl hat, ja, die schlagen immer rum und sind irgendwie auch wortmäßig sehr, sehr gewalttätig. Und das ist dann wirklich ganz entscheidend, dass man sieht, wer hat angefangen? Wo ist irgendwie eine Provokation entstanden? Und ist das nur eine Reaktion? Ja, ist das nur eine Reaktion des betroffenen Kindes? Und meistens sind das Kinder, die Schwierigkeiten haben mit Impulskontrolle, die sich sehr, sehr, sehr schnell provozieren lassen, die schnell explodieren, die sich dann wehren, wortmäßig, körperlich und so weiter. Und das betrifft meistens Kinder mit ADHS, Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen, Kinder, die ein ganz, ganz großes Gerechtigkeitsgefühl haben zum Beispiel, die dann wirklich dementsprechend auch Mühe haben mit der Selbstregulierung, sich sehr schnell provozieren lassen und dann reagieren. Und die Schule sieht diese Schüler meistens als Problemkinder.
Was ist denn nun aus Ihrer Sicht die beste Mobbingprävention und welchen Tipp geben Sie Eltern, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Kind gemobbt wird?
Die beste Mobbingprävention ist eigentlich, wenn Schulen und Elternhaus gut zusammenarbeiten und an einer wertschätzenden Schulhauskultur arbeiten. Ja, weil wenn wir einfach nur irgendwie so ein Anti-Mobbing-Programm haben, in dem es darum geht, Mobbing einfach nur zu bekämpfen und symptomatisch vorgehen, dann ist das etwa so, wie wenn wir Unkraut abschneiden würden und symptombekämpfend vorgehen würden. Ja, also wir müssen dieses Unkraut richtig ausreißen, den Nährboden gar nicht irgendwie ermöglichen. Und das ist wirklich das Erfolgreichste. Das zeigt eben auch die Forschung. Da gab es auch ein sehr eindrückliches italienisches Projekt, in dem so vorgegangen wurde. Und wieso es nicht weitergeführt wird, hat meistens damit zu tun, dass es Geld fehlt und Zeit fehlt und so weiter. Und ich bin der Überzeugung, dass es gar nicht so viel Zeit und Geld braucht. Man kann das fächerübergreifend integrieren. Und braucht da nicht irgendwie so Einzellektionen in den Klassen zu machen, was übrigens sehr wenig bringt, ja, wenn da irgendwie einmal im Jahr eine Mobbingpräventionslektion gehalten wird, das bringt ziemlich nichts. Ja, das ist wie wenn ich irgendwie einen Samen setzen würde und den nie mehr gießen würde, damit er da irgendwie wächst, ja. Und das andere mit den Eltern, was können sie tun, wenn ihre Kinder betroffen sind? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass sie nie ohne Einverständnis des Kindes auf die Schule gehen und da gemeinsam Lösungen erarbeiten. Ja. Es ist wirklich ganz, ganz entscheidend, dass sie ihrem Kind zuhören, das Kind bestärken, dass das Kind auch grundsätzlich Kontakte außerhalb der Schule hat. Ja. Also dass es dieses Zugehörigkeitsgefühl auch erlebt, sagen wir mal im Sport, im Verein, dass es da sieht, ich bin okay, so wie ich bin, ich fühle mich zugehörig.
Schulen und Eltern und Lehrer müssen sensibilisiert werden für das Thema Mobbing. Und damit wollen wir hier natürlich im Kontrafunk mit dem Lehrerzimmer einen Beitrag leisten. Christel Schläpfer ist Beraterin im Bereich Mobbingprävention. Sie finden Sie im Netz unter edufamily.ch. Das schreibt sich edufamily in einem durch, edufamily.ch. Frau Schläpfer, vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
Danke Ihnen.
We'll be right back.